Ja, ich freue mich heute das erste Mal so offiziell hier vorne oder vor euch stehen zu dürfen und einfach das mitzuteilen, was mir in den letzten Wochen so wichtig geworden ist. Und ich wünsche einfach mir und uns, dass der Herr auch durch mich heute euch an die Medien persönlich etwas zu sagen hat, dass wir, wie es in Römer 10 versteht, dass der Glaube, der kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes, genau. Also so eine einfache Art und Weise, ja, schon über viele Jahre hinweg, einfach an eine Predigt, wo Menschen, anderen Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft weitersagen. Und daraus entsteht der Glaube, aber auch wächst der Glaube. Und das wünsche ich auch mir und uns heute, dass der Herr auch durch mich etwas sagen kann. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer von euch liest gerne? Ja, sind doch schon so einige schön. Ja, was liest ihr denn so? Was so? Bücher? Vielleicht so? Bücher, ja, so Sachbücher eher oder Sachbücher, Lehrbücher. Liest ja auch jemand von euch so gerne so richtig dicke Bücher, so über 1000 Seiten und so? Was sagt, das ist für mich so eine Herausforderung. Also Romane. Aber da wird schon ein bisschen schwieriger, ja, so ein dickes Buch zu lesen. Einige haben so die Zeit dafür und nehmen sich gerne die Zeit dafür und dann lesen sie es. Aber in unserer heutigen Zeit, in der Zeit von Smartphones, YouTube, WhatsApp, Facebook und so weiter, da lässt das Lesen immer weiter nach. Und worüber ich heute mit euch nachdenken will, welchen Wert bzw. welchen Stellenwert hat das Wort Gottes in Klammern für dich? Mit so einem dicken Buch wie die Bibel ist gar nicht so einfach, Werbung zu machen und jemand zu sagen, komm, nimm die Bibel, lies die Bibel, ist ein super Buch, das wird dir helfen in deinem Leben, ist gar nicht so einfach, ja. Wenn so ein 1000-Seiten-Roman ankommen und ein oder andere sagt, ja, ich bin sowieso nicht so der Leser, ich gucke mir lieber so die bei YouTube die Videos an oder was man sich so hin und her schickt bei WhatsApp, das ist irgendwie so mehr was für mich. Aber so ein dickes Buch, die Bibel zu lesen, ist gar nicht so einfach. Wie kann man einem Menschen so ein Buch nahebringen? Wie kann man Werbung machen für so ein Buch? Und überhaupt, wie will die Bibel verstanden werden oder wie will sie gelesen werden? Will die Bibel vielleicht so gelesen oder verstanden werden, wie vielleicht ein Roman, den wir einfach so von Anfang bis Ende durchlesen, vielleicht ein Roman mit über 1000 Seiten, dass wir dann einfach wissen, was der Inhalt war, vielleicht uns freuen über ein Happy End und dann das Buch wieder zur Seite legen? Oder will die Bibel vielleicht so gelesen und verstanden werden wie eine Zeitung? Ja? Wir kaufen die Zeitung, weiß nicht, was die heute kostet, 1,30 Euro oder 20 oder vielleicht sogar noch mehr, weiß ich nicht. Wir lesen sie heute, Wirtschaft, Politik, Sport, Lokales, Todesanzeigen und andere Sachen, Stellenanzeigen und so weiter. Wir lesen sie und morgen ist die Zeitung nur noch die Hälfte wert, 70 Cent oder wie viel? Ja, morgen ist sie gar nichts mehr wert. Ja, wer will schon eine Zeitung von gestern oder vorgestern lesen? Will die Bibel vielleicht so verstanden werden, dass sie vielleicht einfach nur damals, wo sie geschrieben wurde, vielleicht ihren Wert hatte oder wenn man es einmal gelesen hat, morgen hat sie nicht mehr so den Wert. Wie will die Bibel verstanden werden? Ich glaube, dass die Bibel so verstanden werden will, dass es ein Liebesbrief Gottes für uns Menschen ist, an uns Menschen ist. Es ist zwar ungewöhnlich, dass ein Liebesbrief so viele, viele Seiten enthält wie die Bibel, aber eigentlich hatte Gott die Bibel gar nicht so dick geplant. Und mit der Bibel, die eigentlich Gott geplant hatte, damit könnten wir uns eher anfreunden. Gott hatte eigentlich nur geplant, die Bibel so, einige Seiten. Da, wo Gott das Universum geschaffen hat, die Schöpfung, die Tiere, die Pflanzen und so weiter und uns Menschen geschaffen hat, wo er in dieser schönen Beziehung, in dieser harmonischen Beziehung zwischen Mensch und sich selber war, Gott hat den Mann geschaffen, Gott hat die Frau geschaffen und Gott hat ihnen gesagt, bleibt in diesem Garten Eden und seid fruchtbar, seid mehret euch, ich segne euch, das ist eigentlich so das, was Gott den Menschen sagen wollte. Das, was wichtig ist, was sie wissen sollten. Aber dann kam diese große Tragödie, kam die Sünde in die Menschheitsgeschichte, wo die Menschen Gott ungehorsam wurden. Und all der dicke Rest, die vielen, vielen Seiten der Bibel, sind eigentlich der Beweis Gottes an uns Menschen, dass er uns Menschen immer wieder hinterhergeht, wie er die Menschen versucht zu erreichen, wie er die Menschen versucht, auf sich aufmerksam zu machen, auf seine Liebe, auf das, was Gott mit den Menschen vorhat. Und da gebraucht Gott, oder da ruft Gott zum Beispiel einen Abraham, der glaubt ihm und Gott will ihn segnen und sagt, ich möchte aus dir ein großes Volk machen. Oder dann beruft Gott einen Mose, das Volk ist in Ägypten gefangen und Gott sagt, Mose, kommst du mit, ich habe eine Aufgabe für dich. Und Mose sagt, ja, gut, ich mache mit. Was ist das denn? Ja, du sollst das Volk Israel, das in der Gefangenschaft ist, du sollst das herausführen. Ja, sagt Mose, ich weiß nicht, ich kann nicht so reden, das ist so nicht so meine Gabe, so reden und überhaupt, die kennen mich so gar nicht. Was habe ich so viel mit denen zu tun? Ich möchte nicht. Und dann vergehen wieder ein paar Seiten in der Bibel. Dann muss Gott diskutieren mit Mose, komm, und ich gebe dir auch noch den Aaron dazu, der wird dir helfen. Und überhaupt, ich bin ja auch noch da, ich will dir auch noch helfen. Und so vergehen viele, und so geht das immer weiter, und so kommen immer weitere Seiten in der Bibel hinzu. Und dann erklärt sich Mose bereit und sagt, okay, ich gehe, du bist mit mir und wir wollen es versuchen. Und dann geht Mose dahin und versucht, den Pharao zu überzeugen. Er will nicht. Und so geht eine Seite nach der anderen in der Bibel. Und das Buch, dieser Liebesbrief Gottes, wird immer größer, immer dicker. Und dann, als das Volk raus war, dann wollte Gott sie in das verheißene Land führen. Und das Volk sagt, nein, wir wollen nicht. Erstmal wollen sie sind froh. Und dann wollen sie sagen, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Da hatten wir genug zu essen. Und jetzt sind wir hier, wir wissen nicht, was uns erwartet. Und Gott sagt, weil ihr mir ungehorsam wart, werde ich euch nicht auf dem direkten Weg in das verheißene Land führen, sondern hier in der Wüste werdet ihr bleiben. Ihr werdet 40 Jahre in der Wüste wandern. Und dann sind wieder einige Seiten in der Bibel, die dazukommen. Und so wird dieser Liebesbrief immer größer. Dann gibt Gott das Gesetz den Menschen, wie sie untereinander leben sollen. Und dann stirbt Mose, dann geht's weiter mit Josua. Und dann beruft Gott wieder Propheten, sie wollen einen König haben. Dann gebraucht wieder Gott Propheten und immer wieder wird das Volk Gottes, es weicht von Gott zurück, dient anderen Göttern. Und Gott geht immer wieder den Menschen hinterher und ist wieder geduldig, ist liebevoll und zeigt den Menschen, was sie tun wollen. Und so wird das Buch, wird der Liebesbrief Gottes immer dicker. Gott zeigt in seinem Wort uns seine Liebe. Und dann meint man jetzt, ja, jetzt endlich kommt Jesus, jetzt wird alles gut. Es ist vieles gut geworden, aber da sehen wir auch nur, dass nur einige Menschen ihm geglaubt haben, ihm nachgefolgt sind, aber die anderen haben ihn sogar genommen, gekreuzigt, er ist auch verstanden. Also auch hier sehen wir, dass Gott bis in unsere heutige Zeit den Menschen seine Liebe zeigt und deswegen ist die Bibel so dick. Gott zeigt immer wieder, wie er die Menschen liebt. Die dicke Bibel ist ein Beweis der dicken Liebe Gottes zu uns Menschen. Und obwohl die Bibel eigentlich so ein Bestseller ist, in über 2000 Sprachen übersetzt, das meistverkaufte Buch, tun wir uns Menschen schwer, die Bibel zu lesen. Welchen Wert bzw. welchen Stellenwert hat das Wort Gottes für dich? Welchen Wert hat die Bibel? Jemand hat sich einmal die Mühe gemacht, wir kennen sicherlich, vielleicht nicht gelesen, aber schon mal gehört, die Bücher von Harry Potter. Ich glaube, es sind 7 Bücher, wenn ich mich nicht irre. Da hat man sich jemand die Mühe gemacht, einfach, also aus den Büchern heraus, sind ja dann auch, wurde das ja auch verfilmt und alles, was so dazugehört, was die Schriftstellerin Rowling an Umsatz damit gemacht hat, man hat dieses alles so zusammengerechnet, diese Summe, und dann durch die Worte der Bücher geteilt, um einfach herauszufinden, was ist letztlich ein Wort aus dem Buch Harry Potter wert. Und man ist da auf einen Wert gekommen, dass ein Wort aus dem Buch über 1000 Schweizer Franken wert ist. Ein Wort aus den 7 Büchern ist sie hat damit über 1000 Franken mit einem Wort verdient. eine gewaltige Summe, ja, wenn man sie überlegt, wir gehen arbeiten, ja, einen ganzen Monat und was sie jetzt so verdient mit einem Wort, was wir alles leisten müssen, tun müssen, um unser Geld zu verdienen, das ist schon gewaltig, ja. Dann überlegt man sich auch vielleicht, ob man nicht Schriftsteller werden sollte, ja, dann schläft man vielleicht aus morgens bei so schönem Wetter, steht man dann auf, morgens denkt man, ja, was schreibe ich denn heute nach dem schönen Frühstück, ja, Harry. Und man hat schon über 1000 Franken verdient. Und wenn man noch ein bisschen Zeit hat, dann schreibt man noch das zweite Wort Potter. Und dann kann man eigentlich schon Feierabend machen. Aber was ist ein Wort aus der Bibel wert? Welchen Wert hat das Wort Gottes für die Menschen damals, für die Menschen heute? Welchen Wert hat das Wort Gottes für uns? Kann man das in Euro, kann man das in Schweizer Franken vielleicht umrechnen oder übersetzen? Ich hatte eigentlich geplant, die Bibelstellen, die ich gleich noch vorlesen werde, an die Leinwand zu werfen, um dass ihr mitlesen könnt, aber es hat leider nicht so ganz geklappt. Von OpenOffice auf Word ist es so ein bisschen, einige Formate sind nicht ganz rübergekommen, deswegen haben wir es dann sein lassen. David sagt in Psalm 19, Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Also das heißt, das Wort Gottes, seine Gebote, seine Wahrheiten, sie sind köstlicher als Gold oder mehr wert als Gold, mehr wert als feines Gold. Das ist doch schon mal eine Ansage von David, wie er das Wort Gottes so sieht, welchen Wert man vielleicht dem Wort Gottes heute beimessen kann. Ich möchte uns einige Beispiele aus der Bibel bringen, wo wir vielleicht sehen, welchen Wert das Wort Gottes hatte. Jesus war noch ziemlich am Anfang seines Wirkens, wo er unterwegs war auf dieser Erde. Dann hat er gepredigt. Und dann bat er, da waren so zwei Boote am See Genezareth. Und Jesus sagt, du, kann ich dein Boot benutzen? Weil hier ist so eine große Menge, das ist besser, wenn ich vielleicht so ein bisschen aufs Wasser fahre und dann predigen kann. Und die Menschen, denen das Boot gehört, er sagt, okay, komm, du darfst mit drauf. Sie fahren ein Stück weit raus auf den See. Und Jesus sieht so die ganze Menge und er predigt. Und dann, also am Ende der Predigt sagt er zu dem Mann, sagt er zu Petrus, zu Simon Petrus, sagt er, nimm dein Boot mit eurer ganzen Mannschaft, mit euren ganzen Fischern, die ihr hier seid, und fahr ein Stückchen weit hinaus und wirf eure Netze dort aus, wo es am tiefsten ist. Und dieser Petrus sagt, du Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt. Wir sind erfahrene Fischer, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber irgendwie diese Nacht war der Ertrag ganz wenig, ganz klein. Das ist eigentlich unser Beruf. Ja, wir sind nicht Hobbyfischer, das ist unser Beruf. Und wir haben gefischt, aber irgendwie die Netze sind ziemlich leer geblieben. Und was sagt Petrus eigentlich gegen seine Logik und gegen seine Erfahrung, so jetzt tagsüber einfach so mal rauszufahren, da wo es noch am tiefsten ist? Sie wissen ja, sie machen das ja nicht zum ersten Mal, dass sie fischen, und sie haben es so immer wieder so gemacht und das hat immer so geklappt. Und jetzt kommt einer, der kein Fischer ist, der eigentlich keine Ahnung davon hat und sagt ihnen, fahr raus und wirft eure Netze da aus, wo es am tiefsten ist. Was sagt Petrus da? Lukas 4. Ich lese mal ab Vers 4, Lukas 5, ab Vers 4. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Petrus sagt eigentlich gegen meine Logik, gegen meine Erfahrung, obwohl ich es eigentlich nicht so sehr vielleicht glaube, aber weil du es sagst, auf dein Wort hin will ich es tun. Und wir sehen dann, als sie es getan haben, die Netze waren voll. Es reichte nicht ein Boot aus. Sie mussten noch ihre Kameraden, die da auch da unterwegs waren beim Fischen, auch noch rufen und sagt, unsere Netze reißen, kommt, helft uns. Weil sie Jesus geglaubt haben, weil sie gesagt haben, auf dein Wort hin wollen wir es tun, haben sie dieses große Wunder erlebt. So eine Macht, so eine Kraft hinter diesem Wort. Auf dein Wort hin wollen wir es tun. Dieses Wort Gottes, das will, dass wir einfach diesem Wort Gottes Glauben schenken. Dass wir sagen, auf dein Wort hin wollen wir es tun. Auch wenn es vielleicht manchmal für uns nicht logisch klingt. Auch wenn wir das vielleicht sagen, ich habe vielleicht manchmal andere Erfahrungen gemacht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es hilft. Einfach dieses Wort Gottes will, dass wir diesem Wort Gottes einfach kindlich trauen. In allen Sachen einfach sagen, auf dein Wort hin. Du hast es gesagt, wir wollen dir hier vertrauen. Ein bisschen später war Jesus wieder unterwegs. Er kommt nach Kapernaum und da begegnet ihn ein Mann. Ein Hauptmann, ein Offizier, würden wir sagen. Und er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, hast du ein bisschen Zeit für mich? Ich habe eine große Bitte an dich, ein großes Anliegen. In Matthäus 8 finden wir diese Begebenheit. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Jesus sagt, ja, gut, ich nehme mir Zeit dafür. Wie kann ich dir helfen? Und dieser Hauptmann sagt, du, ich habe zu Hause einen Knecht, den ich sehr liebe und schätze. Und dieser Knecht, der ist gelähmt, er ist krank und wir sehen keine Hoffnung für ihn. Er wird nicht gesund, wir schaffen es einfach nicht. Hast du ein bisschen Zeit, dass du mir helfen kannst? Und Jesus sagt, gut, ich habe Zeit, vielleicht hatte ich etwas anderes vor, aber komm, ich nehme mir diese Zeit. Komm, wir gehen, wo wohnst du? Ich will dir helfen. Und der Knecht sagt, nein, nicht so. Er sagt, weißt du, Jesus, ich bin selber Offizier, ich bin Hauptmann und ich habe unter mir Soldaten. Einige Soldaten und sogar Knechte. Und wenn ich zu einem Soldaten sage, geh hin und ich sag mal, bring mal diesen Brief zu dem Mann oder zu der Frau, so macht das dieser Soldat. Er nimmt den Brief, er gehorcht mir und bringt es weg. Oder ich sage zu einem, geh, schöpfe mal einen Eimer Wasser und dieser Mann, der Soldat oder der Knecht, er hört auf mich. Der fragt mich, warum und wieso und gibt keine Widerworte. Er macht das einfach, was ich sage. Und ich glaube, dass du das auch kannst. Und er sagt, sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Schon erstaunlich, oder? Sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Jesus hat den Patienten noch nie gesehen. Er weiß gar nicht, wo er vielleicht wohnt, dieser Offizier, dieser Hauptmann. Er war noch nie da, er kennt ihn nicht, er kennt den Knecht nicht. Er sagt nur, dass er gelähmt ist, dass er krank ist. Jesus weiß, hat noch gar keine Diagnose stellen können. Und er sagt, sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und was sagt Jesus daraufhin? So einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Vielleicht können wir uns so vorstellen, wie die Jünger da standen und sagen, ja, Jesus, Mann, wir sind schon ein bisschen mit dir jetzt unterwegs, wir kennen dich so ein bisschen. Ja, kannst du das vielleicht nicht sagen? Also so einen Glauben habe ich ganz Israel nicht gefunden. Meine, wir glauben ja auch schon ein bisschen, wir haben ja auch schon ein bisschen gesehen, was du tust. Und überhaupt, so mit dem Glauben, der Glaube muss ja erstmal wachsen. Ja, das ist ja nicht so, dass er einfach da ist. So vielleicht haben sie so ein bisschen so die Jünger so gedacht und sind so vielleicht so ein bisschen in Verlegenheit gekommen, dass er sagt, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Jesus verwunderte sich darüber, über den Glauben dieses römischen Hauptmannes. Es war kein Jude, es war nicht ein Jünger von Jesus, ein einfacher Hauptmann, der so einen Glauben hatte. Sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. So eine Kraft, so eine Macht, so eine Kraft steht hinter dem Wort Gottes. Sag nur ein Wort. Und Jesus sagte dann zu diesem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn wir Gott beeindrucken wollen, wenn wir ihn überraschen wollen, wenn wir ihm eine Freude bereiten wollen, dann müssen wir seinem Wort glauben. Wir müssen diesem Wort vertrauen. Wir dürfen einfach sagen, Herr, das, was du sagst, wir glauben daran. Dein Wort hat diese Kraft. Man könnte noch weitere Beispiele heranführen, zum Beispiel, wo Jesus Christus die Erde geschaffen hat. Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und so hat ja Gott die ganze Schöpfung geschaffen. Er hat etwas gesagt und es geschah. Manchmal denke ich mir, Ja, so ein bisschen Autorität, wie Gott sie oder Jesus Christus hatte, würde ich auch gerne haben. Ja? Wenn ich dann schon mal so am Samstag vielleicht unser Spielzimmer anschaue, die Kinder unterwegs waren und schön gespielt haben, und dann sage ich, räumt euer Spielzimmer auf. Was machen dann die Kinder? Sie laufen und räumen sofort auf, nicht wahr? Ich meine, wünscht man sich so ein bisschen das, was Jesus Christus hatte. Er sagte und es geschah. Oder an einigen anderen Beispielen, ja, wenn man etwas sagt, die Kinder, geh, hol das mal oder hol das mal. Und die Kinder laufen sofort voll Freude und tun das. Ein bisschen wünscht man sich das manchmal auch, so eine Autorität oder so eine Kraft hinter unseren Worten. Gott sprach und es wurde, so eine Macht, so ein Wirken hinter dem Wort des Gottes. Johannes 11 zum Beispiel, die Begebenheit von Lazarus. Jesus war wieder unterwegs und sein guter Freund Lazarus, er war gestorben, und man hat ihm diese Nachricht überbracht. Er war in einer anderen Stadt und sagt, ja, Jesus, dein guter Freund Lazarus, er liegt im Sterben. Komm, du musst ganz schnell kommen. Es ist wirklich, jede Sekunde zählt. Und Jesus sagt, ja, ich habe momentan jetzt keine Zeit, ich habe andere wichtigere Sachen zu tun. Wir bleiben noch ein bisschen hier, ich verkündige das Wort und dann werden wir kommen. Und als Jesus dann nach 4 Tagen kommt, und da kommt ihm schon Maria entgegen und sagt, ja, Jesus, wärst du hier gewesen, so wäre Lazarus nicht gestorben. Er ist jetzt schon gestorben. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Maria sagt, ja, ja, ich glaube es. Einmal wird auch Lazarus auferstehen und da freuen wir uns drauf. Jesus sagt, nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Martha, Entschuldigung, ich verwechsel das, glaube ich, ja, Maria ist geblieben, genau, Martha kam ihm entgegen. Maria war zu Hause, und als dann Maria diese Nachricht überbracht wurde, Jesus ist gekommen und sie kommt auch. Und dann sagt Jesus, komm, wir gehen zum Grab. Und sie kommen zum Grab und Jesus sagt, kommt, wälzt den Stein weg. Und dann waren schon viele Menschen gekommen, die Trauerfeier war schon, die Beerdigung war voll im Gange. Und Jesus sagt, wälzt diesen Stein weg. Sagen die, nein, nein, Jesus, das stinkt schon, der Verwesungsprozess hat schon begonnen, und du kannst vielleicht von außerhalb hier noch so das letzte Geleit geben, einfach nochmal darüber nachdenken, über die gute Zeit. Und Jesus sagt, nein, wälzt den Stein weg. Und als der Stein weggewälzt wurde, war, sagt der Jesus einen Satz, Lazarus, komm heraus. Was geschieht? Nicht so, wie wenn ich den Kindern sage, sie sollen aufräumen gehen. Der Lazarus steht auf, lesen wir, er kommt heraus. So eine Kraft, so eine Wirkung hinter dem Wort Gottes. Und überhaupt haben wir sehr viele Verheißungen in der Bibel, so viele Versprechen in dem Wort Gottes, wo Gott sich einfach festlegt und sagt, so ist das. Es ist immer wieder so. Und wir haben das schwarz auf weiß. Und das gilt, egal wo wir uns befinden, ob wir uns hier in Deutschland befinden, ob wir uns irgendwo auf einer Insel befinden, ob wir uns irgendwo alleine im Gefängnis befinden würden, oder egal wo wir sind, dieses Wort Gottes, das, was Gott gesagt hat, es gilt. Wenn wir die Bibel nehmen und es etwas lesen und zuschlagen, irgendwann einen anderen Ort wieder aufmachen, es steht immer noch genauso schwarz auf weiß. Wir dürfen auch Gott manchmal, ja, ich sag mal so, die Bibel vorlesen. Uns darauf, auf seine Verheißungen stützen. Wir dürfen einfach Gott vielleicht daran erinnern, was er gesagt hat. Ja, manchmal, wenn es uns so vielleicht schwer geht, manchmal, und dann denken wir vielleicht an Matthäus 5, wo Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und wenn wir das dann so vielleicht tun oder versuchen zu tun, aber irgendwie merken, irgendwie das, was Gott gesagt hat, das trifft nicht so sehr zu in meinem Leben. Das mag vielleicht für andere gelten, aber irgendwie jetzt für mich nicht. Und da dürfen wir Gott sagen und bitten im Gebet, Herr, sagen, Herr, du hast es hier gesagt, ich habe es hier schwarz auf weiß, ich habe es schon so oft gelesen und ich will es glauben. Zeige es mir, dass es wirklich so ist. Und manchmal braucht es vielleicht ein bisschen Zeit, wo Gott es einmal einfach auch aufs Neue zeigt. Meine Verheißungen, sie gelten, so wie damals, so auch heute. Gott gibt uns sein Versprechen in seinem Wort und das gilt genauso wie damals, so auch heute. Wir dürfen darauf vertrauen, es ist die Wahrheit. So einen Wert, etwas Gewaltiges, etwas, was bleibend ist, etwas, was wirklich Wirkung hat. Der Evangelist Wilhelm Pahls, als er zum Glauben gekommen ist durch ein Buch von Werner Heukelbach, er ist zwar in so einer Familie aufgewachsen, wo man so ein bisschen Gott kannte, aber Jesus Christus kannte man nicht. Durch ein Buch, wie gesagt, ist er zum Glauben gekommen von Werner Heukelbach. Und als er ihn dann so konfrontiert hat und so ein bisschen mehr wissen wollte über den Glauben und einfach so immer vieles auch zugeschickt bekommen hat, und dann sagte ihm Werner Heukelbach einen Satz oder etwas, was er sich so für sein ganzes Leben gemerkt hat und es so auch in einer Predigt weitergegeben hat. Werner Heukelbach gab ihm einen Rat und sagte: Nichts ist schwieriger als ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, der schafft alles. Noch einmal: Nichts ist schwieriger als ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, der schafft alles. Will Pauls dachte sich damals noch als junger Christ: Gut, dann werde ich das einfach versuchen. Wenn es so einfach ist, dann will ich das machen. Und er merkte einfach, dass es doch gar nicht so einfach ist, dieses geregelte Gebetsleben, die Bibel zu lesen, daran zu glauben und einfach in diese Beziehung zu Jesus Christus zu sein. Weil der Teufel es weiß, dass da so viel Kraft hinter ist, dass wir so abhängig sind vor dem Wort Gottes. Deswegen legt auch alles dran, um einfach diese Verbindung zu dem Wort Gottes zu stören oder abzubauen oder ja zu verhindern und auch die Beziehung im Gebet zu Jesus Christus. Deswegen legt er alles dran und er sagte dann, also Wilhelm Pauls sagte dann: Ja, Werner Heukelbach hatte wirklich recht. Es ist schwierig, es ist eine große Herausforderung, diese Beziehung zu dem Wort Gottes zu haben, es regelmäßig zu lesen, darauf zu vertrauen und im Gebet immer wieder zu sein. Das ist eine große Herausforderung für uns auch heute. Das will der Teufel verbinden oder verhindern, weil wenn wir das nicht schaffen, wenn wir das nicht können, dann wird alles andere auch bei uns im Leben nicht gelingen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann gibt es zwei Herausforderungen für uns. Die erste Herausforderung ist das Übersetzen und die zweite Herausforderung ist das Übersetzen. Nun, was meine ich damit? Vielleicht können wir uns das so vorstellen: Wir leben jetzt in Deutschland, in unserer Zeit. Wir haben ein Bild oder eine Vorstellung von Gesellschaft, von Familie, von zur Arbeit gehen. Wir haben so unsere Sitten, unsere Moral und vieles andere, was so unsere Gesellschaft, was unser Leben prägt. So wie wir das einfach kennen, unser Alltag. Und jetzt, wenn wir die Bibel lesen, sind wir so quasi gezwungen, überzusetzen, von unserem Standpunkt, da wo wir sind, überzusetzen, wie mit einem Boot, mit einem Schiff überzusetzen, an ein anderes Ufer. An ein anderes Ufer, in ein anderes Land vielleicht, wenn wir sagen können, in eine andere Stadt, die uns ziemlich fremd scheint. Da sind andere Menschen, eine ganz andere Zeit. Die Menschen haben sich anders gekleidet, sie haben anders gedacht, anders gelebt. Sie hatten keine Laptops, keine Smartphones und viele andere Dinge, die wir heute haben, haben sie nicht. Die große oder eine Herausforderung ist einfach, überzusetzen und die Menschen zu verstehen. Das zu verstehen, was geschrieben ist. Was bedeutet das? Sich vielleicht hineinzuversetzen in den einen oder anderen. Einfach die Bibel verstehen, das, was wir lesen. Und diesen Schritt oder diese erste Herausforderung, die kann man lernen. Ja? Einige gehen zur Bibelschule, lernen das oder werden Theologen. Das kann man lernen, ja, die Bibel zu verstehen. Vielleicht auch gewisse Hintergründe muss man wissen, um das eine oder andere zu verstehen. Das kann man lernen, die Bibel zu verstehen, das, was geschrieben ist, einfach gewisse Zusammenhänge in der Bibel zu verstehen. Das kann man lernen. Aber die zweite Herausforderung ist das Übersetzen. Ich meine jetzt nicht, die Bibel einfach in andere Sprachen zu übersetzen, sondern dass wir wieder übersetzen. Wieder übersetzen zurück in unsere heutige Zeit. Das, was wir dort gelesen haben, dieses in unser Leben zu übertragen. Was will der Herr uns dadurch sagen? Das Interessante ist, diese zweite Herausforderung, das kann man nicht lernen. Das ist nicht etwas, was man sich einfach aneignen kann, etwas, das es einfach Wissen ist, sondern das gilt für einen jeden Menschen, für ein jedes Kind Gottes. Weil bei diesem Übersetzen, da muss Gott uns durch sein Wort etwas zeigen. Und da spielt es keine Rolle, ob wir Theologen sind, ob wir einfache Christen sind, ob wir die Bibelschule besucht haben oder nicht. Dieses Wort Gottes will uns durch den Heiligen Geist etwas sagen. Und da sind wir alle gleich. Wir sind abhängig davon, dass der Geist Gottes zu uns spricht, dass er uns das auftut und so wie Samuel damals gesagt hat, rede Herr, denn dein Knecht hört. Genauso ist also diese zweite Herausforderung, dass wir sagen, Herr, was willst du mir durch dein Wort, durch diesen Text oder durch diese Stelle, durch dieses Wort sagen? Und das ist, wie gesagt, diese zweite Herausforderung, dieses Übersetzen in unser Leben. Das kann man nicht einfach auswendig lernen, das ist nicht einfach Wissen, sondern da sind wir wirklich von Gott abhängig. Da kommt dieses Wort Gottes eigentlich wirklich zur Geltung. Da zeigt sich, dass das Wort Gottes wirklich Kraft hat, dass es nicht einfach Wort ist. Ja? Ich dachte so, was ist eigentlich so, eigentlich das Wort Gottes, das ist ja eigentlich nur ein Buch. Geschrieben, ja, auf Blättern, vielleicht ein bisschen dünner als unser Druckerpapier, ein bisschen dünner, einfach auch mit Tinte gedruckt oder kopiert. Ich sag mal so, ich lasse mal vielleicht so vergleichen, ja, da ist jemand zum Beispiel, der Briefmarken sammelt. Ja, das ist ein paar Quadratzentimeter groß, ist auch einfaches Papier, eine Briefmarke ist auch bedruckt, vielleicht bunt, vielleicht auch schwarz-weiß, aber sag mal, wenn wir eine Briefmarke aufkleben und einen Brief wegschicken, dann ist die Briefmarke vielleicht, weiß nicht, 70 oder was, weiß nicht, was ist heute so eine Briefmarke für einen normalen Brief? 70 Cent, glaube ich, ja? 70 Cent wert. Aber da gibt es vielleicht für den anderen, ist diese Briefmarke vielleicht 100 Euro wert oder mehr. Das ist doch eigentlich auch nur ein Stückchen Papier mit etwas drauf. Aber warum ist sie für uns nur 70 Cent wert und für den anderen vielleicht vieles wert? Das ist eigentlich nicht der Wert des Papiers und des Aufdruckes, sondern der Wert oder das, dass man sie so begehrt. Ja? Jemand, der ist ein Kenner und sagt, diese Briefmarke ist darum so viel wert, weil da dieses Motiv drauf ist. Und so sagt auch die Bibel, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig sind oder die wir gerettet sind, ist es eine Gotteskraft. Für manche mag das Wort Gottes ja einfach ein Buch sein, ja. Es ist also an sich vom Wert, was kostet so eine Bibel, 10 oder 20 Euro. Aber für uns, die wir gerettet sind, ist es eine Gotteskraft. Für die anderen mag das eine oder andere oder die ganze Bibel eine Torheit sein. Aber für uns ist es eine Gotteskraft. Ich habe mir noch einige Bibelstellen herausgeschrieben, die einfach nochmal zeigen, wie das Wort Gottes ist, wie das wirkt, wie andere es so beschrieben haben. 1. Korinther 1, Vers 18. Ich lese aus der Luther 84, weil ich bin damit aufgewachsen. Ja, es ist für mich ein bisschen schwierig, so jetzt in eine andere Übersetzung hineinzukommen. Deswegen, ich hoffe, man kann das auch heute noch gut verstehen, die Luther 84. 1. Korinther 1, Vers 18, da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Ja, das ist, was ich schon gerade gesagt habe, wie Apostel Paulus es sagt. Für uns ist es eine Gotteskraft. Das ist nicht nur ein Buch, sondern da ist jemand, der hinter dem Buch steht. Da ist jemand, der wirkt durch das Buch, durch die Bibel, das Wort Gottes. Hebräer 4, Vers 12, eine weitere Bibelstelle. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Das Wort Gottes, es ist lebendig und kräftig. So eine Kraft, es ist lebendig. Es ist nicht ein totes Buch, es ist nicht ein Roman, den wir einfach einmal lesen und vielleicht darüber freuen eine Zeit lang, sondern wie ich schon gesagt habe, es ist lebendig, da ist jemand, der dahinter ist. Weitere Bibelstelle aus 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. 2. Timotheus 3, 14 bis 17 lese ich. Da sagt Apostel Paulus zu Timotheus, seinem jungen Mitarbeiter, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Diese Aufgabe oder diese Möglichkeit oder das alles will das Gott Gottes an uns tun. Sie dient uns sie ist nütze zur Lehre, wir lernen daraus, sie weist uns zurecht, wo wir nicht richtig sind, sagt, nicht so, sondern so soll es sein. Sie dient uns zur Besserung, sie wird uns nie dahin bringen, dass wir schlechter werden, böse werden, sondern immer zum Guten. Sie will uns erziehen, warum? Dass wir vollkommen werden, zu allem oder zu jedem guten Werk geschickt oder zu jedem guten Werk in der Lage. Ich möchte noch abschließen mit einer Geschichte. Ein König, er hatte eine Dienerin und er hat diese Dienerin beauftragt und drückte ihr einen Korb in die Hand und sagte, geh zum Brunnen und schöpfe mir Wasser. Diese Dienerin, sie nahm den Korb und ging zum Brunnen, schöpfte Wasser, kam zurück und beide schauen hinein. Der Korb war leer, da war kein Wasser drin. Der König sagte noch einmal, geh noch einmal und schöpfe mir noch mal einen Korb voll Wasser. Naja, die Dienerin überlegte sich, das ist ja eigentlich ein bisschen Quatsch, ne? Mit einem Korb, da wo Löcher sind, Wasser schöpfen, aber naja, wenn das der König so will. Sie geht noch einmal zum Brunnen, schöpft noch einmal Wasser, kommt zurück, beide schauen hinein und der Korb ist leer. Kein Wasser drin. Und er sagt, geh noch einmal hin und schöpf mir noch einmal Wasser. Und sie geht hin, taucht den Korb noch einmal ins Wasser, macht ihn ganz voll, läuft zurück und beide schauen hinein, was ist da drin? Nichts. Das war die Geschichte. Aber der König sagte dann weiter, Wasser konntest du mir nicht bringen. Aber schau den Korb mal genau an. Der Korb, der ist sauber geworden. Denk mal, so ist das auch mit dem Wort Gottes. Wir lesen das Wort Gottes. Und Jesus sagte, mein Wort kommt nicht leer zurück, sondern es tut, wozu es bestimmt ist. Vielleicht lesen wir das Wort Gottes und merken, ja, irgendwie, das bringt mir nichts oder es verändert sich nichts in meinem Leben. Irgendwie hat das überhaupt Sinn? Passiert da was, wenn ich die Bibel lese? Jesus sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück, sondern es tut, wozu es bestimmt ist. Die Frau konnte kein Wasser damit bringen, aber was sie tun konnte oder was dadurch passiert ist, der Korb ist rein geworden. Ich glaube, so ist das oder so kann auch das Wort Gottes in unserem Leben heute wirken, wenn wir es lesen. Vielleicht können wir das nicht alles behalten, können wir nicht alles sofort verstehen, aber das Wort Gottes wirkt in uns so, wie wir es hier gerade gelesen haben in Timotheus, dass es uns reinigt, dass es zur Besserung dient. Vielleicht merken wir das nicht sofort, vielleicht anders oder wir erwarten es vielleicht anders, als es kommt, aber Gottes Wort, es kommt nicht leer zurück. Wir lesen das Wort Gottes. Es hat Kraft, wir sollen dem Wort Gottes vertrauen, auf dein Wort hin, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Und ich wünsche mir, dass wir dieses Wort lesen, dass wir es lieb gewinnen. Und wenn wir vielleicht sagen, gut, ich bin nicht so der Leser, aber dass wir trotzdem wirklich alles daran legen, dieses Wort zu lesen. Denn das Wort Gottes ist eigentlich so das Hauptsprachrohr Gottes. Gott redet in erster Linie durch sein Wort. Und jemand sagt einmal so, wer das geschriebene Wort Gottes nicht schätzt, nicht wertschätzt und achtet, der braucht sich nicht wundern, wenn Gott gar nicht zu ihm spricht oder wenn Gott einfach schweigt. Gott redet in erster Linie durch sein Wort, durch die Bibel und da will er sich offenbaren, da will er zu uns Menschen reden, die noch nicht bekehrt sind, aber auch zu uns, die wir Jesus Christus dienen und nachfolgen. Ich möchte einfach mit den Worten uns aufs Neue Mut machen, dass wir vielleicht uns dadurch nochmal motivieren, einfach die Bibel wieder zu lesen, wo es vielleicht so ein bisschen vielleicht schwerfällt oder vielleicht so ein bisschen bei dem einen oder anderen vielleicht auch zurückgeht im Leben. Jeder kann einfach so schauen, wie es bei ihm im Leben ist, dass wir dem Wort Gottes so glauben, wie ein Kind den Eltern glaubt, so auch Jesus Christus glauben können. Und der Herr segne mich und segne uns darin. Amen.